Ja, liebe Gemeinde, das war damals wahrscheinlich die kürzeste Predigt der Welt. Heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden, sprach's und setzte sich wieder hin. Das Licht bleibt an und leuchtet in eine dunkle Welt hinein. Das heutige Thema lautet die Ostersuche nach Gerechtigkeit. Und damit treffen wir den Zahn der Zeit, weil sich nicht wenige Menschen nach einer solchen Gerechtigkeit sehnen. Sie fühlen sich ungerecht behandelt oder gegängelt und erhoffen sich eine Perspektive, wo ihnen endlich wieder Recht getan wird. Vielleicht bist du auch manchmal in dieser Zwischenzeit, wo du gar nicht genau weißt, wie wird es eigentlich werden. Aber erhoffst dir, dass irgendwann eine Gerechtigkeit in dein Leben hineinkommt, wo dir endlich Recht getan und Recht gesprochen wird. Manche Menschen suchen ihr Recht vor den Gerichten dieser Welt und machen leider Gottes die Erfahrung, dass Rechtssprüche nicht immer gerecht sind. Und manchmal gibt es auch diese extrem langen Zeitfenster. Da hofft man Tag um Tag, dass irgendwann eine Sonne der Gerechtigkeit über das eigene Leben aufgeht. Aber es tut sich nichts. 100, 200, 400 Jahre, 130 Jahre später, wir haben diese extrem langen Zeitintervalle im Anspiel gesehen. Eine alte Jesaja-Verheißung von den Generationen vorgetragen in den Synagogen in Israel. Wann endlich kommt diese Zeit, wo der Meschiach, Yahweh, der Messias Gottes kommt und uns Recht spricht, gerecht lebt und damit auch vielen Menschen eine Teilhabe zur Gerechtigkeit ermöglicht. Als Jesus damals seine öffentliche Wirksamkeit begann, schenkte er vielen Menschen eine ganz neue Hoffnung, echte Lichtblicke. Sie fassten wieder neuen Mut, weil sie die Erfahrung machten, dass Jesus sich ihrer Bedürfnisse und Sehnsüchte annimmt, auf der Suche nach der Gerechtigkeit. Und andererseits, wir wissen das, auch das ist Teil der Passionsgeschichte. Jesus, der so sehr für das Recht Gottes eintrat, diesem Jesus wurde nicht nur zugejubelt. Er hatte nicht nur Nachfolger, sondern stieß bisweilen auf Unverständnis bis zum offenen Widerstand. Dem Sohn Gottes, der für die Gerechtigkeit Gottes eintrat, dieser Sohn Gottes musste so viel Ungerechtigkeit leiden. So mancher wollte das Licht aus der Höhe gleich wieder auspusten. Der heutige Predigttext macht diese Ambivalenzen gut nachvollziehbar. Denn wer Gottes Gerechtigkeit predigt, der erntet nicht nur Beifall. Lukas Kapitel 4, Vers 16 bis 30. Und Jesus kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu predigen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Munde kamen, und sprachen untereinander: Ist dies nicht Josefs Sohn? Und Jesus sprach zu ihnen: Ihr werdet mir freilich dies Sprichwort sagen: Arzt, hilf dir selber. Denn wie große Dinge haben wir gehört, die in Kapernaum geschehen sind. Tu so auch in deiner Vaterstadt. Er aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist willkommen in seiner Vaterstadt. Aber wahrhaftig, ich sage euch, es waren viele Witwen in Israel zur Zeit des Elia, als der Himmel verschlossen war, 3 Jahre und 6 Monate, und eine große Hungersnot herrschte im Lande. Und zu keinen von ihnen wurde Elia gesandt, als allein nach Sarepta im Gebiet von Sidon zu einer Witwe. Und viele Aussätzige waren in Israel zu jener Zeit des Propheten Elisa. Und keiner von ihnen wurde rein, als allein Naaman, der Syrer. Und alle in der Synagoge, die es hörten, wurden von Zorn erfüllt. Und sie standen auf und stießen Jesus zur Stadt hinaus und ergriffen ihn und schleppten ihn zum Abhang eines Berges am Rande der Stadt, um ihn hinabzustürzen. Jesus aber schaute sie an und ging mitten durch sie hinweg. Liebe Geschwister, was ist das für eine Geschichte? Da kommt Jesus in seine Heimatgemeinde, liest aus der Bibel vor und sagt dann: By the way, der Prophet meint mich. Und da setzt er sich wieder hin und kriegt erstmal so richtig die Hucke voll. Mehr noch, der legt sich zum Beginn seiner öffentlichen Wirksamkeit so richtig mit den eigenen Leuten an. Das nenne ich mal einen gelungenen Einstieg. Jesus provoziert. Und zwar so heftig, dass sie ihn im Zorneseifer beinahe vom Berg runtergeschmissen hätten. Wir hatten letztes Jahr Jahrgangstreffen. Ich merke, hier in Süddeutschland ist das eine Tradition, wo man sich noch trifft mit irgendwelchen Jahrgängen aus grauer Vorzeit. Das ist bei uns im Norden eher spärlich, was die Tradition angeht. Aber so alle 10, 20 Jahre trifft man sich dann doch auch mal. Der Abiturjahrgang wenigstens. Und da ist es ja interessant zu gucken, wer kommt und bringt welche Geschichte mit. Manche Leute erkennt man ja kaum wieder. Aber ich finde es tatsächlich spannend zu sehen, wer sich auch wie mitteilt. Denn jeder, der was sagt, sagt auch etwas über sich. Und wenn Paul was über Peter sagt, dann sagt Paul auch etwas über sich. Äußerst spannend. Jesus kommt zurück. Das große Jahrgangstreffen in der Synagoge von Nazareth. Ja, man kannte ihn von früher. Hatte vielleicht auch im Kindergarten mit ihm gespielt. Und jetzt kommt er an, liest was vor mit 30 und sagt, in meiner Person erfüllen sich die alten Prophetenworte. Was denkt ihr, warum die Leute eigentlich so aufgebracht waren? Was war der entscheidende Point? War es dieses Momentum der Anmaßung? Das klingt ja auch so ein bisschen in dem Text durch, wo sie fragen, ist das nicht Josefs Sohn? Was war der entscheidende Punkt, weshalb man einen alten Kompagnon töten wollte? Wir werden dazu kommen und ein Gespür für die Dynamik dieser Geschichte entwickeln. Aber zunächst der Reihe nach. Dieser ganze Abschnitt lässt sich gut gliedern in drei Punkte. Erstens gute Gewohnheiten und eigene Verantwortung. Zweitens, Jesus lässt was weg. Und drittens, die Frommen verstehen die Welt nicht mehr. In Vers 16 heißt es, Jesus kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf und wollte lesen. Er ging nach seiner Gewohnheit und wollte lesen. Er hat mich angesprochen, dieser erste Satz. Denn mit anderen Worten, Jesus hat nicht erst am Samstag im Gemeindeblättchen geschaut, wer am Sonntag predigt oder die Gottesdienstleitung hat und dann entschieden, ob er kommt oder wegbleibt. Nein, er ging einfach nach seiner Gewohnheit einmal pro Woche in den Gottesdienst. Egal, ob es regnet oder die Sonne scheint, unabhängig davon, wer die Musik macht oder den Vorbeter macht. Interessant, nicht wahr? Es gibt gute und schlechte Gewohnheiten. Zu den guten Gewohnheiten gehört sicherlich der regelmäßige Gottesdienstbesuch, obwohl vielleicht zeitgleich ein spannendes Alternativprogramm im Sommerhofenpark stattfindet. Und schließlich übernahm er Verantwortung. Er war nicht nur Konsument, sondern gestaltete aktiv mit. Super. Ein beliebtes Spiel ist ja mancherorts Gemeindemikado. Kennt ihr das? Wer sich zuerst bewegt, verliert. Doch am Ende des Tages wollen ja alle zu den Gewinnern gehören. Und dafür braucht es aktive Mitarbeit. Egal ob bei der Gottesdienstgestaltung oder bei den einzelnen Gruppen, das Reich Gottes wird erlebbar und auch spürbar für alle durch Mitmacher und Ärmelhochkrempler und Anpacker. Wir waren gestern unterwegs als Gemeindeleitung in einer Weiterbildung hier in unserem Landesverband führen und leiten, insgesamt 3 Module. Und da war es spannend, auch mit Geschwistern aus anderen Gemeinden zusammenzutreffen und dieses Thema aktive Mitarbeit, wie kann es gelingen, Menschen auch für Ehrenämter zu gewinnen, das ist ein Thema, was alle Gemeinden beschäftigt. Und wenn man diesen Austausch hat, stellt man fest, wie schön ist es, wenn Menschen sich gewinnen lassen und aktiv mittun. Jesus ging in den Gottesdienst und wollte lesen. Und das führt uns auch schon zu einem zweiten Punkt. Jesus lässt was weg. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat und gab es dem Diener, setzte er sich und alle Augen sahen auf ihn. Die Frage lautet, warum gucken die eigentlich alle im Plenum? Ganz einfach. Weil Jesus vom Prophetenwort was weglässt. Das vollständige Zitat aus Jesaja Kapitel 61, Vers 2 müsste heißen: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt und gesandt hat, zu verkündigen ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes. Einen Tag der Rache und Vergeltung. Aber dieser Nachsatz kommt nicht. Und deswegen gucken die alle so doof. Auf diesen Satz haben in der Synagoge alle gewartet. Dann wäre ihr Weltbild wieder in Ordnung gewesen. Denn dieser Tag der Vergeltung, der galt natürlich den Heiden und nicht ihnen. Seine guten religiösen Freunde in Nazareth haben darauf gewartet, dass Jesus ihnen predigt, wonach die Ohren jucken. Nämlich, wie böse diese Welt ist und zum Schluss die Vergeltung und das Endgericht droht. Aber das kommt diesmal nicht. Schlimmer noch, unvollständiges Zitieren gibt sofort Abzug in der B-Note bei der Deutschklausur. So geht man doch nicht mit Gottes Wort um, dass man sowas Entscheidendes wie die Botschaft der Vergeltung einfach weglässt. Und man kann sehr wohl auch tagesaktuelle Geschehnisse herbeizitieren, um diese Dynamis zu verstehen, die in der Rache und in der Vergeltung ihren Platz hat. Das ist Teil auch der Identität. Aufgeschrieben vom Propheten Jesaja. Aber Jesus lässt diese Botschaft der Vergeltung einfach weg. Bei seinem Auftritt im Gottesdienst seiner Heimatgemeinde. Er setzt sich wieder hin und spricht: Heute ist das Wort erfüllt. Das Gnadenjahr des Herrn beginnt. Ja, Jesus konnte und durfte die Bibel neu auslegen, weil er um seine Berufung und Autorität als Gottes Sohn wusste. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Es geht auch bei der Mission Jesu nicht um nur einen elitären Kreis, sondern immer um das große Ganze, um die Welt. Und das führt uns abschließend zu einem dritten Punkt. Die Frommen verstehen die Welt nicht mehr. Wie schon gesagt, Jesus entscheidet sich irgendwie, zu den anderen zu gehen. Zu denen, die es nicht erwartet hatten. Und diejenigen, die gewartet hatten, wie zum Beispiel die Pharisäer und die fromme Elite, mit denen fängt er eine Grundsatzdiskussion an. Über das Wesen und über das Herz Gottes. Aber der Messias, der wollte damals nicht nur diese innerjüdischen Themen bespielen, sondern er war Gottes Heilsbringer für die ganze Welt. Auch solche Leute wie Dietrich Bonhoeffer werden später mal gesagt haben, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Klar, Jesus hätte sein Leben lang genug zu tun gehabt mit den Gesunden und mit den Gerechten in Israel. Er hätte sie x-mal noch mehr zur Umkehr rufen können, sie am besten noch frommer machen können. Aber er stößt hier gleich zu Beginn seiner öffentlichen Wirksamkeit die Tür zu den Heiden weit auf. Und das hat die Menschen in seiner Heimatstadt maßlos geärgert. Ihr Zorn, weshalb sie ihn ans Leder wollten, ist einerseits begründet in diesem unvollständigen Jesaja-Zitat, dass also Jesus die Sache mit der Vergeltung für die Heiden einfach weglässt. Aber noch wütender macht es sie, als er ihnen aus ihrer eigenen heiligen Schrift zwei prominente Beispiele unter die Nase reibt, wo Gott auch schon genau so im Alten Testament gehandelt hatte. Damals, bei der großen Hungersnot, wurde der Prophet Elia zu keinem gesandt, außer zu der heidnischen Witwe nach Sarepta in Sidon. Und viele Aussätzige waren zur Zeit des Propheten Elisa. Und keiner von ihnen wurde rein, als allein der heidnische Hauptmann Naaman in Syrien. Und alle, die in der Synagoge waren, wurden mit Zorn erfüllt, als sie das hörten. Also dieser Augenblick unseres Predigttextes, der spricht Bände. Da hältst du Menschen den Spiegel vor Augen, da bringst du ihnen in Erinnerung, wie es eigentlich war, und sie gehen hoch wie ein HB-Männchen. Ich habe schon oft solche Momente im Leben gehabt. Ja, da wollen Leute auch gar nicht die Wahrheit hören, sondern wollen in ihrer Bubble bleiben und die Liturgie hören, die sie kennen, wo sie sich selbst angesprochen fühlen und drin vorkommen, aber mehr bitteschön auch nicht. Und sobald du das Fass aufmachst und ihnen mal den Fächer aufreißt und ihnen die Wahrheit des großen Horizontes zeigst, da werden sie böse und aggressiv. Oder es wendet sich das Blatt und sie wollen dir einen aufs Maul hauen. Da gibt es ganz viele Anwendungsfelder. Ihr kennt das, egal ob zu Hause, in der Family oder im Geschäft. Wehe dem, der die Dinge beim Namen nennt. Die Gottesdienstbesucher damals verstanden die Welt nicht mehr. Ihr Gottesbild war total durcheinander geraten. Kein Tag für die Vergeltung der Heiden, keine Rache für die Feinde. Der Messias tritt nicht an, um zu richten, sondern um zu retten. Und all das Zerschlagene, kaputte, arme und Unheilige soll nun geheilt sein? Den Gefangenen und Gefesselten wird Gottes neue Gerechtigkeit zugesprochen. Hallo? Geht's noch? Ja, ja, ja. Was den einen sind Uhl, ist den anderen sind Nachtigall. Das Judentum seiner Zeit, das wurde in den Grundfesten erschüttert. Und dieses angerichtete Erdbeben war so heftig, dass Jesus 3 Jahre später dafür mit seinem Leben bezahlen musste. Man fragt sich ja immer wieder, alle Jahre neu zu Ostern oder besser gesagt zu Karfreitag, wie es zu dieser Tragödie kommen konnte, dass das eigene Volk seinen Messias ausliefert. Aber ich will euch was sagen. Direkt schon am Anfang war diese Negativenergie drin. Direkt schon am Anfang. Und hätten sie vor ihrer Kapelle ein Kreuz gehabt, hätten sie nicht sofort dran gehauen. Doch bleiben wir mal einen Moment bei diesen Synagogenbesuchen von damals. Vielleicht sitzen wir ja mit ihnen in einer Reihe. Regen uns auf über die Gnade Gottes, die angeblich allen gelten soll. Fassen es nicht, dass die anderen nicht bestraft, sondern aufgewertet werden. Kriegen es einfach nicht geregelt, dass Jesus diese böse Welt nicht verdammt, wie wir es zu tun pflegen, sondern dass Jesus diese böse Welt liebt. Also hat Gott die Welt geliebt. Herrschaft, Zeit noch eins. Was ist das bloß für ein Evangelium? Ja, das ist ein Evangelium, das von Anfang an polarisiert, weil Jesus zuallererst die Selbstgerechten schachmatt setzt. Also diejenigen, die meinen, das Auslegungsmonopol für sich gepachtet zu haben. Diejenigen, die wissen, wer zu den Guten gehört und wer nicht, wer rein darf und wer draußen bleiben muss. All diejenigen kriegen erstmal Nachhilfeunterricht im richtigen Bibellesen. Liebe Geschwister, in jenem Gottesdienst in der Synagoge von Nazareth, da war auf einmal eine Stimmung in der Bude wie nach dem Freitagsgebet in Damaskus. Die sind alle raus auf die Straße gelaufen und wollten Jesus lynchen. Krass. Der Mob treibt Jesus zur Klippe. Blasphemie. Und auch hier, ich will da nicht mich zu lange aufhalten, aber wenn ich mir überlege, wie diese Energie sich entwickelt und aufbaut, nur weil einer was sagt oder eine Position einnimmt, auch hier können wir ganz viele Beispiele finden. Wenn der Mob auf die Straße geht und sich genötigt fühlt, anderer Leute Eigentum zu beschädigen oder irgendwelche Galgen in den Händen hält oder meint, irgendwelche Leute kalt machen zu müssen. Furchtbar. Damals war es das Thema, dass Jesus zuallererst das Selbstverständnis seiner Zuhörer korrigieren wollte, um dann mit einer neuen Herzenshaltung die Menschen dieser Welt zu lieben, wie auch schon damals, wo der Witwe in Sarepta zu Sidon oder diesem syrischen Hauptmann Naeman die Liebe Gottes galt. Wir brauchen diese Erneuerung unseres Herzens, liebe Geschwister. Immer wieder neu. immer wieder neu. Denn erst dann können wir glaubhaft vermitteln, das Reich Gottes ist gerade für dich da, der du vielleicht arm, zerschlagen oder gebunden bist. In Jesus Christus ist die Freiheit zu finden und niemand hat das Recht, arrogant auf dich herabzublicken. Das Reich Gottes grenzt nicht aus, sondern bindet ein. Und zwar jeden Menschen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, sagt auch später Paulus der Gemeinde zu Rom. Ich schäme mich nicht des Evangeliums, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht. Und zwar alle, die da glauben. Die Juden zuerst. Ja, die Juden zuerst, aber ebenso auch die Griechen. Und ebenso auch die Menschen heidnischen Ursprungs bis auf den heutigen Tag. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit Gottes, die vor Gott gilt. Die Gerechtigkeit Gottes, die vor Gott gilt. Diese kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Liebe Gemeinde, lasst uns für diese Gerechtigkeit Gottes eintreten, im persönlichen Leben und auch im Miteinander als Friedenskirche. Amen.